SRF 2 Kultur.
Sie wirft das Handtuch nach nur einem Jahr. Bettina Spörri, die Leiterin der Solothurner Literaturtage. Denn die Zustände hinter den Kulissen seien unhaltbar gewesen, sagt die promovierte Literaturwissenschaftlerin, und ihre Funktion sei nicht klar definiert gewesen.
Das hat man eigentlich überschätzt, was das für ein Konfliktpotenzial gibt. Also wenn dann 20 Leute eigentlich definieren, was die Leitung sein soll und wie die aussehen soll und welche Kompetenzen die hat, während man schon ein Festival vorbereitet, ist das natürlich extrem schwierig.
Die Solothurner Literaturtage sind als Genossenschaft organisiert, basisdemokratisch mit einer Generalversammlung als oberstem Organ. Das ist nicht untypisch für Kulturbetriebe, die Ende der 70er Jahre entstanden sind. Ob diese Strukturen noch zeitgemäß sind, das haben wir zwei Experten für Kulturmanagement gefragt.
Das bekannteste Schweizer Literaturfestival ist seit dem Gründungsjahr 1979 als Verein organisiert, mit einer alljährlichen Generalversammlung, einem Vorstand und einer dreiköpfigen Geschäftsleitung. Das inhaltliche Programm bestimmt eine Programmkommission. Für Hans Lichtsteiner vom Institut für Verbandsmanagement der Universität Freiburg ist die akute Krise in Solothurn keine Überraschung.
Es handelt sich eher um einen Klassiker in der Schweizer Vereinslandschaft, den man immer wieder beobachten kann. Es kommt eine neue Person in ein Team rein, in dem bereits über Jahre sehr gut eingespielte Strukturen herrschen, Abläufe herrschen. Und mit dieser neuen Person werden natürlich diese Strukturen neu aufgemischt, müssen sich neu etablieren, man muss sich neu finden. Und von dem her ist diese Situation fast normal.
Trotzdem findet der Management-Dozent diese basisdemokratische Struktur im Prinzip sinnvoll. Soll dieses Modell funktionieren, müssen aber drei zentrale Punkte beachtet werden.
Erstens muss mal die Rollenverteilung zwischen Vorstand, Programmkommission und Geschäftsführung geklärt sein. Wer hat welche Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortungen? Wer kann gestalten, partizipieren? Wo bestehen Interventionsmöglichkeiten für die entsprechenden Gremien?
Zweitens müsse der Vorstand Zielsetzungen und Erwartungen an die Geschäftsführung klar formulieren. Und drittens brauche es eine gemeinsame Vision von Vorstand und Geschäftsführung.
Wie sehen die Literaturtage in 10 Jahren aus? Da weniger, um sich bereits in der Zielsetzung fix festzulegen, als vielmehr in der Diskussion zu spüren, was sind die wesentlichen konstituierenden Elemente dieses Anlasses, die für den einzelnen Beteiligten in dieser Diskussion zentral und wichtig sind, weil die Wertegemeinschaft zwischen Vorstand und Geschäftsführung, das ist ein ganz zentrales Element.
Auch Roy Schädler, Kulturmanager mit langjähriger Erfahrung und derzeit als Leiter Marketing am Technorama Winterthur tätig, plädiert für eine klare Aufgabenteilung zwischen Vorstand und Geschäftsführung.
Der Vorstand, der hat strategische Aufgaben. Die Geschäftsstelle ist mit der operativen Umsetzung beschäftigt. Und die Good Governance besagt eben, dass diejenigen, die im Vorstand sind, nicht selber umsetzen sollen. Und diejenigen, die umsetzen sollen, sollen nicht im Vorstand sitzen. Und das scheint mir möglicherweise ein Problem zu sein bei den Literaturtagen.
Für Roy Schädler ist ein Verein nicht a priori ungeeignet für die Organisation eines so großen Kulturevents. Entscheidend sei jedoch die Entflechtung von strategischer und operativer Ebene und eine Klärung der Kompetenzen von Ehrenamtlichen und Angestellten. Schädler weiß, wovon er spricht. 2004 bis 2007 war er Geschäftsleiter der Solothurner Filmtage, auch ein Kulturevent, hinter dem ein Verein steht. Auch hier war eine, wie er sagt, Professionalisierung der Strukturen nötig. Dass ein solcher Prozess Zeit brauche und Konflikte provoziere, verstehe sich von selbst.
Eine Klärung der Rollen und Strukturen, das stehe also in Solothurn an, sagen die Fachleute, befragt von Martin Lehmann und Eva Pfierter. Große Institutionen brauchen klare Strukturen, umso mehr, wenn ein Verein dahinter steht, wie im Fall der Solothurner Literaturtage. Das sagten vorhin zwei Kulturmanager im Zusammenhang mit dem überraschenden Rücktritt von Bettina Spörri, die nur ein Jahr lang Geschäftsleiterin der Solothurner Literaturtage war. Vorschläge, mit denen man in Solothurn offene Türen einrennt. Mit dem Vorstandsmitglied Franco Supino hat Martin Lehmann gesprochen.
Herr Supino, auf die Frage, was sich bei den Solothurner Literaturtagen nach dem überraschenden Abgang von Geschäftsleiterin Bettina Spörri ändere, sagte heute Morgen der Präsident des Vereins Literaturtage gegenüber Radio SRF 2 Kultur nichts. Ist das das letzte Wort?
Wahrscheinlich meinte er den Geist von Solothurn.
Wahrscheinlich meinte er, dass auch nächstes Jahr die wichtigste literarische Veranstaltung der Schweiz stattfinden wird. Da stimme ich ihm zu.
Und wo stimmen Sie ihm nicht zu?
Es sind schon strukturelle Veränderungen im Gang. Wir haben seit letzten Winter eine Arbeitsgruppe, die die Statuten überarbeitet hat. An der letzten Vorstandssitzung wurden diese Statutenänderungen, die eine klare Trennung zwischen operativer und strategischer Ebene innerhalb des Vereines bewirken will, beschlossen.
An der Rechtsform Verein, da ändert sich nichts, aber Sie wollen die Statuten revidieren. Mit welchen Anpassungen ist denn da zu rechnen?
Die Statuten gründen auf einer ganz anderen Idee, weil sie natürlich vor 36 Jahren aufgestellt wurden. Es war so ein genossenschaftlicher Gedanke, in dem alles in der Kompetenz der Mitgliederversammlung des Vereins lag, praktisch alles. Und nun sind wir aber schon seit ein paar Jahren daran, nach einem moderneren oder zeitgemäßen Organisationsform die verschiedenen Ebenen sauber zu trennen. Hier Geschäftsleitung, die operativ tätig ist, zusammen mit der Programmkommission, die ein weiterer Teil ist des Vereins, also ein weiteres Organ. Da der Vorstand, der die Aufgabe hat, die Arbeit der Geschäftsleitung zu prüfen, die Rechnung abzunehmen, Vorgaben zu machen, strategische Entscheidungen zu fällen. Ein eigentlich ganz normaler Prozess in einem modern geführten Verein oder sogar Unternehmung.
Heißt das zum Beispiel auch, dass die Generalversammlung, die Mitgliederversammlung zurückgebunden, um Kompetenzen beschnitten wird?
Ja, man muss es anders sagen. Man war jetzt einfach immer blockiert, weil Generalversammlung ist natürlich einmal im Jahr und man kann so gar nicht operativ tätig sein. Man muss immer für wichtige Entscheidungen das abwarten. Und ich glaube weder, dass das ein Verrat ist an die Geschichte, noch irgendwie ein neoliberales Gedankenmodell, das jetzt da Einzug nimmt in Solothurn, sondern es ist relativ pragmatisch an die Bedürfnisse der Solothurn-Literaturtage angepasst.
Reden wir noch von der Rolle dieser Geschäftsleiterin. Bevor Bettina Spörri vor einem Jahr die Geschäftsleitung übernahm, war 34 Jahre lang Froni Jäcki in diesem Amt und hat ihre Rolle, wie ich höre, als jene einer Generalsekretärin gespielt. Ist es das, was es braucht als Geschäftsleiterin der Solothurner Literaturtage?
Ja, wir werden uns natürlich jetzt Gedanken machen und das noch einmal prüfen und genau analysieren. Selbstverständlich braucht es jemand, der organisieren kann, ja, der eine Managerfähigkeit hat. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, aber man kann nichts verwalten, was man nicht versteht. Das ist schon diese Doppelfunktion, die man eigentlich haben muss.
Froni Jäcki war Solothurnerin, Bettina Spörri nicht. Kann man eigentlich als Nicht-Solothurnerin Geschäftsleiterin der Solothurner Literaturtage sein?
Ja, ich muss wirklich schmunzeln. Ja, das kann man. Ich glaube nicht, dass wir so ein verbohrter Haufen sind hier, der nur einheimisches Gewächs duldet. Nein, ganz im Gegenteil. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass die Rolle klar definiert ist, einerseits, und andererseits, dass man auch in der Lage ist, in einer Non-Profit-Organisation, wo man mit sehr viel freiwilligen Helferinnen und Helfern arbeitet, dass man die gut führen, leiten und umsichtig mit ihnen umgehen kann. Das ist sehr wichtig.
Franco Supino, Vorstandsmitglied der Solothurner Literaturtage, im Gespräch mit Martin Lehmann.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten und Christina Capriz am Mikrofon. In Tunesien geht der Kulturkampf zwischen Salafisten und Kulturschaffenden weiter. Am Samstag erinnerte eine Theateraufführung in der westtunesischen Stadt Kef an einen Juristen, der im Februar von Salafisten ermordet worden war. Laut dem Theater erregte das Stück den Unmut der Salafisten, die die Schauspieler attackierten und Klage bei der Polizei einreichten. Die Polizei hat eine Untersuchung gegen das Theater eingeleitet, wegen Angriffs auf die Sittlichkeit. Nun hat sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und veranlasst, dass die Polizei nicht nur der Klage der Salafisten nachgeht, sondern auch deren Attacke auf die Kulturschaffenden untersucht. Dieses Jahr mussten die Händel-Festspiele im ostdeutschen Halle wegen des Hochwassers ausfallen und dieser Ausfall bedrohte ihre Existenz. Nun melden die Veranstalter, die Festspiele seien gerettet. Zahlreiche Partner, Sponsoren und Künstler sahen von Rückzahlungen und finanziellen Ansprüchen ab. Dazu kamen Spenden und der Verzicht auf die Rückerstattung von Ticketpreisen von Seiten des Publikums. So können die Händel-Festspiele im nächsten Jahr wieder wie gewohnt stattfinden. Der Eurovision Song Contest wird möglicherweise in einer Kleinstadt ausgetragen. Neben Kopenhagen sind auch die Hafenstadt Horsens mit rund 55.000 Einwohnern und das noch etwas kleinere Herning im Rennen, wie Danmarks Radio als Ausrichter angekündigt hat. Fest steht hingegen das Datum. Das Finale des nächsten Eurovision Song Contest steigt am 10. Mai 2014 und nicht wie ursprünglich geplant am 17. Mai. Wie die von der Finanzkrise geplagten Dänen den Wettbewerb finanziell stemmen wollen, darüber wurde nichts bekannt. Die hohen Kosten hatten dieses Jahr 4 Nationen davon abgeschreckt, sich am Wettbewerb überhaupt zu beteiligen.
Sommer, Südfrankreich, Avignon. Wenn es überall wuselt und wimmelt in den Gassen der mittelalterlichen Kleinstadt, wenn jeder Raum vom Gemeindesaal bis zum pompösen Papstpalast bespielt wird, dann hat das Theaterfestival begonnen. Das wichtigste Ereignis in der französischen Theaterwelt. Dieses Jahr gibt es in Avignon gleich 2 Gastkünstler, sogenannte Artistes Associés. Zum einen der Franzose Stanislas Norde und zum anderen Dieudonné Nyanguna, ein Theatermann aus dem Kongo. Welche Aufgabe diese Artistes Associés haben beim Festival in Avignon, das habe ich Andreas Kloy gefragt.
Es sind, wie Sie sagen, Gastkünstler, sie beraten, das heißt, sie helfen den beiden Direktoren, die ja selber keine Künstler sind, bei der Programmplanung und geben dann jeder Ausgabe so etwas wie einen persönlichen Touch mit ihren ästhetisch verwandten Künstlern. Und sie zeigen eigene Arbeiten. Dazu gehört traditionell die Eröffnungspremiere im Papstpalast. In diesem Jahr mit eben 2 Artist Associés ist es im Papstpalast und in dem alten Steinbruch von Bourbon. Das ist der 2. große Hauptaufführungsort im Festival.
Diese Premieren der Gastkünstler, auf die wartet man besonders gespannt. Was gab es denn jetzt bisher von den beiden zu sehen?
Ja, der eine ist Stanislas Norde, zeigt im Papstpalast ein Stück von Peter Handke über die Dörfer. Wim Wenders brachte das seinerzeit zur Uraufführung 1982 in Salzburg. Es ist ein schwieriger, etwas undramatischer Text. Er nennt es ein dramatisches Gedicht, aber es sind eigentlich lauter lange Monologe in einer sehr hymnischen Tonlage. Und bei Stanislas Norde nun in dieser Inszenierung zeigt sich das noch verstärkt. Er drückt noch einmal Pathos drauf, könnte man etwas salopp sagen. Also jedes Wort ist zelebriert und wird mit so einem affirmativen Kopfnicken begleitet. Am Schluss des Stücks, des Texts, gibt es eine große Hymne an die Kunst. Die einzig in der Kunst kann eigentlich die Rettung der Welt liegen. Und so etwas war wahrscheinlich der Grund für Norde, das aufzuführen. Das steht natürlich wie ein Fanal da, als Eröffnungspremiere dieses großen Festivals in einer kulturpolitischen Situation, in der die Kunst am liebsten nach Quoten berechnet wird und nach Umsatz in der großen Masse und wo auch die Kulturbudgets immer neu eingestrichen werden. Norde zeigt da Haltung, das ist sehr sympathisch. Es funktioniert als kulturpolitische Statements, aber nicht in dieser Aufführung als Kunstwerk für sich selber.
Norde hat sich also einen relativ alten Handke-Text vorgenommen. Wie ist es beim anderen Gastkünstler, dem Kongolesen Dieudonné Nyanguna? Hat er auch mit einem bestehenden Text gearbeitet?
Nein, er hat sich seinen Text selber geschrieben. Das ist ein sehr ausufernder, ein wuchernder, könnte man sagen, ein wuchernder Text, ein wütender Text. Vielleicht auch eine Art Teufelsaustreibung. Er kämpft mit den Traumata des Kriegs, der jüngsten Geschichte und greift dabei aber auch zurück auf Mythologien, afrikanische Mythologien, aber auch antike europäische Mythologien, auch triviale moderne Mythologien mit so Computerrittern, die da über die Bühne irren. Es ist ein Text, der sehr offensiv ist. Es hat eine gewalttätige Poesie, aber schon auch eine Poesie, die in ihren besten Momenten vielleicht an Jean Genet erinnert. Er ist allerdings weit weniger geformt. Und läuft dann auch leer. Also der Abend wird dann auch sehr lang. Was mir gefallen hat daran, ist, dass immer auch etwas lebt auf der Bühne. Also auch bei diesen ganzen Aggressionen gibt es immer auch eine Spur von Spiel oder etwas, ein Ring, der über eine Stange geworfen wird. Und da hat bei allem Wütenden hat es durchaus auch etwas Lebensbejahendes.
Sie sagten vorhin, die Gastkünstler sind auch Kuratoren beim Festival in Avignon. Merkt man das dem Programm an in diesem Jahr?
Ja, zum Beispiel gerade bei Dieudonné Nyanguna, er kommt ja aus dem Kongo und es gibt nun, neben seiner eigenen Premiere zeigt er weitere Arbeiten, aber es gibt auch einen kleinen Afrika-Schwerpunkt in dieser Ausgabe mit mehreren Produktionen verschiedener junger Theaterkünstler aus verschiedenen afrikanischen Ländern und darunter zum Beispiel auch Faustin Ligné-Kula, den man vielleicht im deutschsprachigen Raum schon kennt, der im August auch in Zürich am Theaterspektakel auftreten wird. Oder aus der Schweiz Milo Raus, Reenactment mit dem Namen Hate Radio, also dieses Kriegstreiberradios aus Ruanda. Und mit einer Ausstellung auch in der École d'Art von jungen afrikanischen bildenden Künstlern.
Sie schrecken nicht vor den großen Stoffen zurück. Laienschauspieler bringen im bayerischen Voralpendorf Oberammergau regelmäßig biblische Themen auf die Bühne. In diesem Jahr haben sie sich Moses vorgenommen unter der Leitung des Regisseurs Christian Stückel. Die Textfassung stammt vom türkisch-deutschen Autor Feridun Zaymoglu und Günter Senkel. Da schreibt also ein Autor mit muslimischen Wurzeln für ein katholisches Dorf über eine jüdische Figur. Und wie diese wilde Mischung wirkte bei der Premiere am Freitag, das weiß Christoph Leibold.
Der Dornbusch brennt, weil deine Heiligkeit ihn entzündet hat.
Der brennende Dornbusch ist ein Flammenkreis, der rings um die runde Plattform emporzüngelt, die Ausstatter Stefan Hageneyer auf die riesige Cinemascope-Bühne des Oberammergauer Passionstheaters gebaut hat, um ihr so ein Zentrum zu geben. Flankiert wird sie von zwei enormen Bildtafeln, die ein wüstenkarg zerklüftetes Felsengebirge in glutrotem Abendlicht zeigen. Äußeres Abbild der inneren Seelenlandschaft dieses Moses, der in Oberammergau, mit Zornesfuhrer gespielt vom erfahrenen Passionsspieler Carsten Lück, ein Hitzkopf ist, der sich zerreibt zwischen den Forderungen seines anspruchsvollen Gottes und den Zweifeln seines Volkes.
Hungriger Jahweh, nie bist du satt. Du frisst die Seelen, du frisst mein Fleisch.
Feridun Zaymoglu und Günter Senkel haben Moses und seinen Israeliten eine Sprache gegeben, die, durchaus mit Erfolg, biblischen Duktus imitiert. Keine Kraftmeiereien also, keine Verbalzoten, die dieses Autorenduo ja durchaus auch im Repertoire hat. Dafür geht es auf der Handlungsebene heftig zur Sache. Zaymoglu und Senkel haben nicht nur die Bibel als Quelle genutzt, sondern sich auch bei jüdischen Legenden bedient, die den Plot um etliche Episoden ergänzen, die teils so brutal blutrünstig sind, dass das als so grausam geltende Alte Testament dagegen wie eine Sammlung harmloser Gute-Nacht-Geschichten wirkt. Auch Moses tritt daher auf der Oberammergauer Passionsbühne wiederholt als Schlechter auf, der in Raserei Menschen niedermetzelt, die sich seiner Mission in den Weg stellen. Schwer zu sagen, wie weit dieser Moses Unchained eine bewusste Schöpfung ist im Dienst einer Interpretation, die die Figur als religiösen Fanatiker liest, oder ob nicht schlicht auch die eigene Lust am Blutrausch mit dem Autorenduo beim Schreiben durchgegangen ist. Die Inszenierung von Christian Stückel geht einigermaßen diskret mit den Gewaltszenen um. Bühnenblut ist hier nur ein Mittel von vielen, um Eindruck zu machen. Die große Passionsbühne verlangt nach Spektakel, also kommt wiederholt Pyrotechnik zum Einsatz. Ägyptische Heerscharen marschieren auf, die Israeliten drängen herein. Stückel versteht es trefflich, solche Hundertschaften zu choreografieren. Und aus dem Orchestergraben dringt monumental die eigens von Markus Zwink komponierte sandalenfilmtaugliche Musik. Kurzum, das alles ist so eindrucksvoll und professionell wie von Christian Stückels Oberammergauer Arbeiten längst gewohnt und im Laientheater sonst kaum wo zu finden. Es hat aber inzwischen auch etwas Routiniertes. Daran hat auch Feridun Zaymoglu nichts zu ändern vermocht. Mehr Ringparabel geht kaum, hat Christian Stückel treffend über die Konstellation gesagt, dass ein katholisches Dorf ein Stück über einen jüdischen Propheten spielt, das ein Autor mit muslimischen Wurzeln geschrieben hat. Das ist zweifelsohne bemerkenswert, hat die Auseinandersetzung mit dem biblischen Stoff letztlich aber doch nur begrenzt befeuert. Weshalb der Funke, trotz brennendem Dornbusch und anderen Brandherden, nicht wirklich überspringen wollte.
Um Diebstahl im besten künstlerischen Sinn geht's in unserer Sommerserie übers Covern.
Covermania. Vom Original zur Kopie.
Was für ein Glücksfall, wenn ein Cover schöner ist als das Original. Von einem solchen Fall, der irgendwo zwischen London und Luzern spielt, erzählt Kulturredaktor Raphael Zinder.
This is England. Das Lied erschien im Original 1985 auf einer LP der Londoner Punk-Superstar-Gruppe The Clash. Die hatten gerade ihren Mitsongschreiber und ihren Schlagzeuger durch drei Nachwuchsmusiker ersetzt. Cut the Crap hieß das Album, hört auf mit dem Quatsch, und das passte leider nur zu gut. Crap, Müll war diese Platte. Schlechte Drumcomputer, plumpe Mitgröhl-Refrains, rhythmisch zähflüssig, der Text voller Versatzstücke. Kritik und Publikum waren einer Meinung, überflüssig. The Clash hörten ganz auf. 25 Jahre vergingen und dann das. Ausgerechnet aus der Schweiz, genauer gesagt aus Luzern und Zürich, kommt die Rehabilitation dieses Lieds, This is England. Die vier Musiker von Dub Spencer and Trans Hill, die nicht nur Songs, sondern auch Plattenhüllen von The Clash coverten, interpretierten das Stück This is England auf ihre Art, in ihrem luftigen, effektgerätelustigen, instrumentalen Dub-Reggae. Plötzlich wurde klar, wie die verunglückte letzte Clash-Platte bei guter Produktion und weniger verkrampfter Haltung hätte klingen können. Sind Dub Spencer und Trans Hill die besseren Clash? Völlig absurd ist dieser Gedanke nicht. We'll be right back.
Die besseren Clash findet Raphael Zinder, der mit This is England in der Version von Dub Spencer und Transhill den Anfang gemacht hat für unsere Sommerserie Covermania, vom Original zur Kopie.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.